When you say aggressively, what do you think is fair value for Bitcoin and how would you get there?
Yeah, fair value is always a hard one because everyone uses different kind of metrics. Earlier this year, I started talking about once we kind of saw what the macro environment was going to do, I really talked about it as kind of rocket fuel for Bitcoin's price. You basically dropped interest rates to zero. You printed a bunch of money. If you even look at things like, you know, Janet Yellen becoming the Treasury Secretary, she's notorious for kind of being okay with higher levels of inflation, the Federal Reserve targeting over 2% inflation for a sustained period of time. And so I don't think it's, you know, that crazy to see $100,000 Bitcoin price by the end of 2021. 100,000
beim Ende 2021. Wie unglaublich bearish ist das, Dennis?
Moin moin und ein bullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21. Heute die Nummer 59, ne Gigi?
Ja, 59. Die Zeit verfliegt. Die Blöcke verfliegen gerade so.
Ja, wo du schon sagst, welche Blockzeit haben wir denn gerade? Wie spät ist es?
Es ist zurzeit 658, 654 Blöcke spät.
Ja, wir sind spät dran heute, aber das holen wir alles auf.
Technische Probleme von meiner Seite aus. Ich bastel da gerade an meinem tollen Audio-Video-Setup und versage kläglich. Dafür entschuldigt. Aber wir haben nur, glaube ich, 2 oder 3 Blöcke verpasst.
27, ja, die 36, haben auch ein bisschen länger gedauert, meine ich.
Ja, eben. Das ist ja das Schöne an der Blockzeit, das ist wie die akademische Viertelstunde, man hat da immer etwas Spielraum. Also wir sind gar nicht so viel zu spät, quasi 2-3 Minuten.
Und da wir heute keine Shoutouts haben, sparen wir uns sogar ein bisschen Zeit.
Ja, wunderbar, schon wieder was eingeholt.
Ja, sehr gut. Als erstes Item auf der Liste würde ich gleich mal etwas Erfreuliches teasen. Und zwar, ich habe es gestern in der Gruppe schon geschrieben, wir planen so ein bisschen an einem Merchandise-Shop. Da haben einige von euch schon lange nachgefragt und ich glaube, Markus war derjenige, der mich am meisten damit genervt hat. Und da wird jetzt demnächst was kommen. Wir gucken uns jetzt noch gerade mal so die Produkte an, die wir da verkaufen wollen, weil wir wollen euch natürlich auch keinen Quatsch verkaufen, weil das Gute daran wird sein, es ist ein Bitcoin-Only-Shop und ihr habt nicht mal die Möglichkeit, euer dreckiges Fiat loszuwerden. Und da wollen wir dann natürlich auch dementsprechend qualitative Produkte feilbieten.
Wir kickstarten somit die Circular Economy. Wir machen das zu fünft unter uns ganz im Kleinen aus. Markus will das Ding kaufen, Dennis macht den Shop. Ich habe auch schon bestellt. So geht's los und vielleicht kommt irgendwann hier ein Sechster dazu, der auch noch ein paar Socken kauft oder so.
Du bist auch bisher mein bester Kunde, Gigi.
Ja, ein Whale-Einkauf.
Richtig. Gleich du hast das Ganze, Markus vom Wahlton gestoßen.
Das ganze Black Friday-Budget und da einmal verprasst.
Ja, sehr gut. Also seid gespannt, da kommt was. Wir announcen das in der Gruppe im Tribe und nächste Woche wahrscheinlich dann auch hier nochmal.
Ja, wunderbar. Ich freue mich schon sehr. Also die Bestellungen sind noch nicht angekommen, aber wir sind ja kurz vor einem All-Time-High, beziehungsweise schon bei einem Market-Cap-All-Time-High. Und ich nutze das All-Time-High, um so viel Bitcoin-Merch wie möglich einzukaufen, um ein weiteres All-Time-High zu generieren. Ein persönliches Bitcoin-Merchandise-All-Time-High ist natürlich furchtbar schlecht für OPSEC. Also am besten die T-Shirts und die Cappies und die Socken nur zu Hause anziehen. Aber man darf schon auch mal ein paar Satoshis springen lassen, um den orangen Coin zu zelebrieren. Und ich mache das immer wieder sehr gerne.
Du, ab nächstem Jahr dürfen wir wahrscheinlich eh gar nicht mehr raus, von daher hat sich das dann auch erledigt.
Genau, das stimmt. Corona 2021, nochmal ein, zwei Jahre und dann ist die Kurve auch wirklich flach genug.
Gut, okay, ich wollte mit einer kleinen Absurdität starten und zwar habe ich von zwei Börsen Mails bekommen, dass sie jetzt rund um Thanksgiving Bank Holidays haben. Und das war so ein quasi Blast from the Past, weil mich das mal wieder daran erinnert hat, wie Legacy eigentlich doch das alte Finanz- und Bankwesen so ist, ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Herr Nakamoto mal eine Mail rumgeschickt hat, dass die Blockchain einen Bank-Holiday macht.
Ja.
Bitcoin-Netzwerk wird pausiert. Es ist ja jetzt eben Thanksgiving. Das funktioniert leider nur auf Ethereum, wenn König Vitalik
Stop
dann
trading
meint,
now.
please stop trading, und alles wird auf Pause geschalten. Ja, Bitcoin zu pausieren, das werden immer mehr Leute lernen. Das ist relativ schwierig, und um das geht es bei der ganzen Sache. Aber wegen Legacy Banking, ich habe vor kurzem, hatte ich auch wieder die Freude, einen neuen Bank-Account aufzumachen, also ein neues Bankkonto zu eröffnen. Und es hat ganze 3 Banken gebraucht und insgesamt fast 3 Wochen, bis das irgendwie funktioniert hat. War sündhaft teuer, alles wollten sie von mir haben. Also es dauert nicht mehr lang, bis man auch eine Blutprobe und sonstiges abgeben muss. Und einfach nur furchtbar, einfach nur furchtbar. Je länger man in der Bitcoin-Welt unterwegs ist, desto mehr kommt man aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Und die Spesen, die man da abdrücken muss, die sind schon jenseits von Gut und Böse. Also jeder, der glaubt, Bitcoin hat irgendwie hohe Gebühren, der hat noch nie ein normales Bankkonto verwendet. Also sind die Vergleiche astronomisch. Wir sind in einem Bullenmarkt angelangt, kurz vor einem All-Time-High, und meine One Satoshi per V-Byte-Transactions gehen immer noch durch. Und für meine Bank drücke ich aber monatlich ab, und für jede Barabhebung und für jede Transaktion und Auslandstransaktionen in die Schweiz, wie ich herausgefunden habe, kosten 8 € pro Transaktion. Also
Ah, das ist ja,
es ist so richtig
das ist ja
fein.
quasi.
Ja, für alle, die Relay verwenden und so, keine Ahnung, 15 € die Woche stacken wollen, da zahlt man gleich mal 50% Fees dank dem Legacy Banking System. Die absolute Hölle, einfach.
Das ist echt absurd. Ich habe heute auch, weil ich gerade da in der Nähe war, Kontoauszüge geholt. Da habe ich gesehen, dass ich jetzt auch mit 8 € Kontoführungsgebühr dabei bin. Und unterm Strich hat man quasi da, durch sowas ja schon die Negativzinsen dann
Ja.
irgendwie schon am Start. Ne?
Aber es ist ja dann auch schön zu sehen, wenn man da irgendwie Habenzinsen bekommt von 0,127 Cent für ein Jahr. Es ist ein Wahnsinn, ja.
Ja,
Also.
hat man die paar Satoshis pro V-Byte dann auch schon wieder drinnen, ne? Die man auf
Ja,
der anderen
genau.
Seite dann zu zahlen hat. Oh Mann.
Oh
Ja,
Mann.
ich wollt auch noch mal eine andere kleine Sache einbringen, weil wir letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen haben, über dieses Apple-Fuck-up und dieses Your Computer isn't yours Thema. Da ging es ja darum, dass Apple quasi zu allen möglichen Programmen bei Programmstart Daten einsammelt, etc. Und das ist im Zuge des Big Sur-Updates hochgekommen, weil deren Server überlastet waren. Und unter der Woche, nämlich genau gestern und vorgestern, war das Bottleneck auf meiner Seite der Leitung, nämlich war hier im gesamten Stadtteil irgendwie das Internet super slow. Und da habe ich dann tatsächlich auch nochmal zum Spüren bekommen, wie langsam dann auch das arbeiten wird. Also es war gestern schon wieder so, dass hier alles nur super langsam aufgegangen ist und selbst die Tastatur, bis die mal aufwachte, hat sehr lange gebraucht. Und heute, wo die Leitung wieder steht, ist alles gut. Also das ist wirklich eine absolut verrückte Sache. Das ist
Ja,
crazy.
ich habe gesehen, du hast ja jetzt das auch durchgezogen und wagst den Schritt weg von Apple-Produkten und hast dir einen neuen
Ja.
Laptop besorgt.
Ja, genau. Das war zwar schon länger in der Planung, aber ich muss sagen, jetzt gerade dieses Thema hat dem Ganzen nochmal Aufwind gegeben. Und da mein aktuelles MacBook jetzt auch schon 4 Jahre alt ist, habe ich mir da jetzt zum Jahreswechsel auch nochmal wieder was Neues gegönnt.
Ja,
Ich bin
wunderbar.
gespannt.
Also eben, wie ich letzte Woche auch schon erwähnt habe, ich glaube, das ist auch der Weg vorwärts generell. Man muss auch das Leben, was man predigt, und weg von den geschlossenen Systemen und weg von den Walled Gardens, so schön sie auch sein mögen.
Ja.
Und da gilt es auch eben auf macOS zu verzichten und auf iPhones zu verzichten, wenn es einem der Job nur irgendwie erlaubt und die Situation irgendwie erlaubt. Ich kann das eben nur empfehlen. Also bis jetzt jeder Ausstieg aus so einem System war für mich immer positiv. Also ich glaube, ich sage es jede Folge, aber jeder, der den Facebook-Account noch nicht gelöscht hat, es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Boost für die Lebensqualität, als aus dem blauen Gefängnis auszusteigen. Und ja, so Schritt für Schritt kommt man dann auch in eine freiere
generell in, ja, in ein freieres Leben sozusagen, mit einer faireren, besseren Nutzung von den eigenen Daten und der eigenen Software und den eigenen Computern. Und natürlich ist es eine Lernkurve, nicht jeder kann sofort auf Linux umspringen und seinen Kernel selbst kompilieren, aber Schritt für Schritt bringt man das schon zusammen.
Ja, getriggert wurde das auch so ein bisschen schon vor einiger Zeit, wo ich nochmal wieder mein PinePhone rausgeholt habe und da diesmal die aktuelle Manjaro-Mobilversion drauf geflasht habe. Und das ist leider noch nicht ganz so weit. Also ich hole das Telefon immer so alle 2 Monate mal aus der Kiste raus, flash eins der Mobile OS da drauf. Manchmal ist es Ubuntu, manchmal Manjaro. Und die sind leider alle noch nicht so weit, dass die alltagstauglich wären. Also da fehlt, glaube ich, noch ein halbes Jahr Entwicklungszeit. Aber dann kann man da zumindest, wenn man gewillt ist, auch den Sprung machen.
Ja, ich glaube, in der Linux-Welt, auch bei den verschiedenen Distributionen, da muss man unterscheiden zwischen eben alltagstauglich und hackertauglich. Und
Ja.
also einer von meinen Lieblingssprüchen von einem Freund von mir, der hatte gemeint, never run a changing system. Also es gibt ja diese Rolling Release Systeme in der Linux-Welt, wo es nicht irgendwie eine neue Version gibt, sondern da gibt es einfach alle 20 Minuten ein Update und das zerschießt dann, also die Chance, dass ein Update fehlschlägt, ist sehr, sehr, sehr gering, aber dadurch, dass es viele Updates gibt, kann das dann schon einmal die Woche passieren und somit Rolling Release Updates für Linux-Neulinge nicht zu empfehlen.
Ja.
Also never run a changing system, gefällt mir gut, der Spruch.
Ja, momentan ist sogar, glaube ich, noch bei allen Distributionen, die ich bisher getestet habe, selbst telefonieren noch ein Problem. Und das wäre schon mit einer der Mindestanforderungen, die ich an ein Mobiltelefon hätte. Aber gut, mal sehen, was sich da das nächste halbe Jahr
Ja,
über tut. Ich bin da echt optimistisch.
mit den Telefonsystemen kenne ich mich selbst noch nicht so aus, aber ich habe vor längerer Zeit das Librem Phone bestellt. Die fangen jetzt zu shippen an und da bin ich schon gespannt, wie das dann funktioniert, weil das ist zumindest Hardware und Software out of the box und ein eigenes System. Da sollte das Telefonieren zumindest funktionieren, gehe ich mal davon
Ja.
aus. Aber man wird sehen. Das ist alles noch im Kommen und ich glaube, das wird auch immer besser. Und so Projekte wie Graphene zum Beispiel machen zumindest sinnvolle Android-Versionen zu flashen, das macht es relativ einfach, so privacy-aware Android-Versionen zu verwenden. Und
Ja,
ja,
cool.
also ich bin da bullish. 2021 wird das Jahr der Selbstsouveränität.
Ja, ihr merkt schon, wahrscheinlich wird es dann 2021 auch hier noch irgendeinen Linux-Channel auf 21 geben.
Genau.
Markus ist ja auch schon begeisterter Linux-User mittlerweile.
Da müssen wir schauen,
Okay.
wo wir den aufmachen, weil man sollte dann ja auch freie Software verwenden für diesen Channel. Vielleicht ist da Mastodon angebracht oder eine eigene Mastodon-Instanz hosten. Mal schauen.
Ja, oder wir müssen selber was schreiben, von Grund auf alles neu.
Ja, natürlich.
Vorher bauen wir die Hardware, die ihr braucht, vertreiben sie über unseren Shop. Das wird gut. Okay, apropos vertreiben über den Shop. Der Kemal, der hier neulich zu Gast war, der hat auch ein neues Produkt am Start, und zwar den Hyper-Bitcoin-Heist-Kalender für 2021. Ja, da gibt es jeden Tag ein schönes Foto von dem Bitcoin Street Art Account zu sehen. Wie ihr wisst, hat Kemal ja schon vor einiger Zeit dieses Bitcoin Awareness Game gestartet, bei dem man sich in dem Ideas Are Like Flames Shop Sticker bestellen kann oder auch runterladen und selber drucken etc. Und das ist über die ganze Welt bekannt und beliebt geworden, sodass sich jetzt auch Fotos aus aller Welt bei ihm eingesammelt haben und er die Idee hatte, das jetzt in so einen Kalender zu verwandeln. Und ich habe das bisher nur auf dem Video und auf Fotos gesehen, die er auf der Shop-Website hat, aber das sieht sehr, sehr schick aus. Ich habe gleich auch 2 Stück bestellt, bin sehr gespannt und freue mich schon, den dann hier auf dem Schreibtisch stehen zu haben.
Ja, ich habe eben so zwei bestellt, einen zum Abreißen, einen zum Einrahmen sozusagen. Und wirklich sieht mal so aus, als wäre das sehr professionell gemacht, alles auch die Promotion-Videos und wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und gefällt mir auch 21 € pro Stück eben. Also sehr, sehr passend.
Richtig, genau. Für diese 21 Euro bekommt ihr 378 Seiten und wem diese 21 Euro noch zu viel sind, der bekommt jetzt diese Woche noch beim Bitcoin Black Friday einen Deal, wo es 21% Rabatt gibt. Gigi, das sind wahnsinnig viele 21.
Das
Das
ist
gefällt uns sehr,
genial.
ne?
Das ist genial. Ich bin ja schon seit langem ein Verfechter für den allgemeinen Bitcoin-Rabatt. Wenn man einen Shop hat und man nimmt Bitcoin und Fiat an, dann sollte man, wenn man auf Bitcoin umswitcht, immer 21% Rabatt geben. Man kann ja einfach den Fiat-Preis um 21% raufschrauben und dann
Ja.
sieht, dann bleibt, man macht keine Verluste damit, aber der Kunde sieht immer noch 21% Rabatt bei Bitcoin. Wow, dann nehme ich lieber Bitcoin. Also ich will, dass sich das durchsetzt. Wir werden das so hart memen und spammen, bis sich das endgültig durchsetzt. Bitcoin-Rabatt 21% einfach immer.
Ja, kleiner Fun Fact, die ganzen Plugins für Rabattcodes unterstützen leider nur Preissenkungen und keine Preiserhöhungen. Ich hatte nämlich beim Shop, den wir bauen, vor, bei dem Rabattcode CryptoFit eine saftige Preiserhöhung raufzudonnern, aber das ging leider nicht.
Sehr schade, sehr schade. Konnte man das auch nicht hacken, irgendwie mit Negativzahlen?
Weiß nicht, das müsste ich noch mal ausprobieren. So viel Zeit wollte ich da gar nicht
Minus
drauf haben.
21%. Also minus, minus.
Ich probiere noch mal. Gut, dann eine andere erfreuliche Sache. Der Ben hat sich nämlich die Zeit genommen und auf btc21.de einen Guide über verschlüsselte Wallet-Backups mit Electrum und Tails geschrieben. Das ist, finde ich, sehr lesenswert und schlägt ja auch noch mal in die Linux-Kerbe von vorhin. Nehmt euch Zeit, lernt euch mit Tails etwas auszukennen. Ist eine gute Sache.
Ja, ist immer gut, so einen USB-Stick dabei zu haben. Wer weiß, wann und wie man es braucht. Aber
Richtig.
schön zu sehen, dass die Guides jetzt auch auf Deutsch rauskommen, immer mehr. Auf Englisch gibt es ja schon so einige Guides, wie man das alles macht und durchgeht. Und
Ja.
inzwischen gibt es da keine Ausrede mehr. Also da gibt es genügend Material, wie man sein Wallet-Backup in Ordnung bringt und wie man das auch macht, dass man sich nicht so einfach in den Fuß schießen kann. Und ich finde den Tipp von Rodolfo sehr gut, der CEO von CoinKite, super Typ. Und er meint immer, man sollte seine Backups so anlegen, seine Wallet-Backups und auch so testen, als wäre der Bitcoin-Preis schon mindestens 10-mal so hoch oder 100-mal so hoch. Also wenn man
Ja.
sich nicht wohlfühlt mit einem 100x Bitcoin-Preis mit dem jetzigen Backup, dann ist das Setup einfach nicht gut genug. Und dann sollte man sich so einen Guide reinziehen und das auch anwenden.
Ja, das ist ein guter Tipp, zumal man dann ja auch noch in den Genuss von niedrigen Fees kommt, bei denen man nicht weiß, ob die immer noch vorhanden sind, wenn der Preis dann eben dann 10- oder 100-fach so ist, ne?
Ja, so wie es jetzt aussieht, das ist sehr interessant. Übrigens, apropos Fees und niedrigen Fees, dadurch, dass wir jetzt keinen Standard-FOMO haben noch, jedes Wochenende ist der Mempool leer. Also es sieht so aus, als wären da wirklich Institutionen und einfach Leute, die von Montag bis Freitag arbeiten, 5 bis 9 und
Die
9 bis 5.
Nine-to-Five-Bitcoiner.
Und die kaufen ein, die fangen am Montag an. Am Montag ist ein großer Spike immer. Und ja, so Freitagmittag hört das dann auf und spätestens am Samstagabend ist der Mempool leer. Und das ist ziemlich nice. Also ich habe jetzt für mich persönlich einen Saturday eingeführt, also der Tag des Sats. Und da werden Channels geöffnet, da werden Channels gerebalanced, da wird irgendwie eine neue Wallet ausprobiert und alles, was irgendwie mit Transaktionen zu tun hat, probiere ich am Samstag zu machen, weil der Mempool ist einfach leer und kann das jedem
Ja.
nur empfehlen. Also den heiligen Tag des Sats zu feiern, Saturday. Und da kann man richtig Gas geben, sich den ganzen Tag freinehmen und einfach mal ordentlich Transaktionen reinhauen, Lightning Channels öffnen und rumspielen mit den Dingen, die es so gibt, die ewige Bitcoin-To-Do-Liste abarbeiten.
Ja, kann ich empfehlen. Ich saß Samstagnacht, irgendwann so von 23 Uhr an, war es auch vom Rechner und habe mal geguckt. Und da war es nicht nur so, dass der Mempool total leer war, sondern die Transaktionen gingen auch super schnell durch. Also da kamen Blöcke immer so im 5-Minuten-Takt. Und da habe ich auch direkt erstmal Channels für den Shop aufgemacht und solche Späße. Also wie du sagst, das macht dann schon richtig Spaß und ist wahrscheinlich eines der letzten Male, wo man auch on-chain sowas noch richtig genießen kann. Also ich wäre mir da nicht so sicher, dass das so bleibt.
Glaube ich auch. Das nächste Mal, wenn sowas ist, ist wahrscheinlich bei einer 60-70% Korrektur. Wobei nicht mal da, weil dann die ganzen verrückten Bitcoiner kommen wieder und kaufen ihn, falls es gäbe es keinen Morgen.
Das sind so Ereignisse, da kann man dann später den Kindern von erzählen. Ja, damals, als der Mempool noch leer war.
Fühlt sich fast an wie Testnet. Alle 3 Minuten ein neuer Block.
Als wir noch nicht auf den Sixth Layer angewiesen waren.
Ja, genau. Da haben wir noch direkt mit dem Base Layer.
Da sind wir runter aufs Metall, Kids. Genau.
So, dann ja, weiter im Programm. Wir sind ja super schnell. Wir haben die ganze Zeit wieder vernichtet, die wir durch die fehlenden Shoutouts gewonnen haben.
Ja, du weißt nicht, was da hinten raus noch kommt.
Stimmt. Also der Fab war ja fleißig. Apricot Media hat 2 Übersetzungen, 2 neue Artikel veröffentlicht. Und zwar einmal von Robert Breedlove die Übersetzung Herren und Sklaven des Geldes. Super Artikel, kann ich eben nur empfehlen. Und Dennis, ich glaube, du weißt mehr über den 2. Artikel.
Genau, der 2. Artikel ist nämlich von Stefanie van der Jaan und die hat den Artikel mit dem Namen Nationalismus steht dem globalen Sozialismus im Weg geschrieben und da erläutert sie in etwas kürzerer Form, als Robert Breedlove das getan hat, warum das eben so ist, wie der Titel sagt. Der Breedlove-Artikel ist ja echt ein mächtiges Ding. Ich glaube, Fab hat da 35 Minuten Lesezeit für veranschlagt. Ich weiß nicht, ob Fab auch irgendwie auf 2x liest, aber ich habe länger gebraucht.
Ja, und Robert Breedlove, er schreibt sehr poetisch und philosophisch. Also da kann es schon mal vorkommen, dass man den einen oder anderen Absatz dann doppelt oder dreifach lesen muss, bis es wirklich ankommt. Und ich würde auch jede Reading Time, die zum Beispiel auch von Medium oder so vorgeschlagen wird, einfach gleich mal verdoppeln, wenn Breedlove da dahinter steht. Der ist übrigens gerade dabei, sein Leben komplett darauf auszurichten, dass er nur mehr über Bitcoin schreibt und redet. Und der nächste Artikel, der ist schon wieder kurz vor der Veröffentlichung. Also der Junge hat einen Output, das ist schon nicht mehr normal. Der steht, glaube ich, jeden Tag um 5 in der Früh auf, meditiert 1/2 Stunde und dann schreibt er 12 Stunden. So kommt mir das vor. Und da wird noch einiges auf uns zukommen von dieser Ecke aus. Finde ich aber ziemlich cool, weil er ist so der Go-To-Bitcoin-Philosoph jetzt und schreibt sehr eloquent darüber und hat auch interessante Gedanken, was das ganze Phänomen Bitcoin angeht.
Da seid ihr ja Brüder im Geiste.
Ja, ich gebe mein Bestes, Ich muss ja auch noch shitposten auf Twitter, weißt du, ich habe ja mehrere kleine Ämter, ja, die es zu erledigen gibt. Und da bleibt mir nicht ganz so viel Zeit für die Philosophie. Aber das muss auch
kann
sein.
Kann man nicht 12 Stunden am Tag neue Artikel pumpen.
Ja, wenn man schon 8 Stunden am Tag shitpostet und eben sind nur 144 Blöcke am Tag, da bleibt nicht viel über.
Man muss seine Prioritäten haben.
Genau.
Aber an der Stelle auch nochmal echt großen Dank an Fab und alle, die sich an dieser Übersetzung beteiligt haben, weil ich glaube, gerade auch weil der Artikel etwas länger und auch inhaltlich umfassender war, war das ein ordentliches Stück Arbeit. Und ich finde es gut, dass sich diese Arbeit für die deutsche Community gemacht wird. Du hattest ja vorhin schon den Punkt, dass es auch total gut ist, so technische Guides auf Deutsch zu haben. Aber auch solche Artikel wie den, finde ich, sind ein wichtiger Beitrag. Und ich muss sagen, für mich ist das wirklich ein echt herrlicher Grundlagenartikel, weil er wirklich einmal über alles Mögliche reitet und auch mit dem Beispiel am Anfang gut bebildert in dieses Thema einführt und einfach klar macht, was für eine Wichtigkeit Geld auch, was unser aller Interaktion angeht, hat. Und ja, das einfach es super wichtig ist, ein gutes Geld zu haben und dass die Abwesenheit von gutem Geld einfach dann am Ende in sowas wie Sklaverei mündet und das im Grunde genommen nur Verderb mit sich bringt.
Jeder, der meint, dass Bitcoin ein Pyramidenschema ist, dem kann man direkt diesen Artikel schicken, weil wenn man sich den wirklich durchliest, dann kann man am Ende nur die Meinung haben, dass das echte Pyramidenschema die Fiat-Währung ist und das wird sehr, sehr schön und klar da präsentiert. Also auch von mir nochmal große Empfehlung, sollte jeder gelesen haben.
Okidok, der nächste Punkt, den ich hier hätte, wäre taprootactivation.com. Und zwar ist das eine Website, die der Mining Pool Poolin gestartet hat. Und da geht es darum, eine Übersicht zu bieten, welche Miner denn schon Taproot-Aktivierung signalisieren. Und aktuell ist das ein sehr großer Teil derer, die auf dieser Übersicht vertreten sind. Und die Miner, die dem quasi jetzt schon vorab zustimmen, machen mehr als die Hälfte der globalen Hashrate aus, was dazu führt, dass wir wahrscheinlich, wenn sich eben der Rest der Miner da auch noch ähnlich zu äußert, sage ich mal, dass wir mit einer recht zeitnahen Aktivierung rechnen können, wenn Taproot denn fertiggestellt ist. Und
Ja,
das ist
das wäre
ja ein.
natürlich schön zu sehen. Es gab ja immer wieder nicht unbedingt Gerüchte, aber Ängste in der Bitcoin-Welt, dass das nochmal ein Debakel werden kann. Denn der Segwit-Softfork, da haben einige, glaube ich, einfach noch schlechte Erinnerungen daran. Und jeder weitere Fork löst immer dieses
Posttraumatische.
Post-Traumatic-Stress-Syndrom. Also da bekommen die halben Jungs Vietnam-Flashbacks sozusagen und verkriechen sich. Und es sieht so aus, als wird das aber relativ glatt über die Bühne gehen, hoffentlich. Also zumindest hat es jetzt mal so den Eindruck, es ist ein sehr unkontroverseller Softfork und wird schon von allen wirklich seit langem erwartet, also bringt quasi nur Verbesserungen mit sich. Und ich glaube, es wird da hoffentlich, wie gesagt, relativ glatt alles über die Bühne gehen. Aber man wird sehen,
Ja.
man wird sehen. Bitcoin ist immer für eine Überraschung gut.
Ja, nie, auch nicht nur lang erwartet, sondern auch schon ja lang diskutiert und auch mit wirklich wahnsinnig vielen Teilnehmern diskutiert. Und ich glaube auch bis auf diesen einen Einwurf, den es mal seitens dieser Gruppe anonymer Entwickler gegeben hat, die sich zu einzelnen Punkten davon nochmal geäußert haben im Detail, hat es auch da eigentlich auf breiter Ebene keinen großen Widerstand gegeben. Und von daher bin ich da auch einfach recht optimistisch, dass dieses unkontroverse Thema ja recht zügig durchrutschen sollte, sofern man es nicht schafft, quasi so jetzt nochmal selber das Drama anzuheizen und da vielleicht eben doch noch Kontroverse zu erzeugen.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass das schneller geht, als sich viele erwarten. Aber es wird ja trotzdem noch eine relativ lange Zeit dauern. Aber man wird sehen, schön, dass es diese Seite gibt. Da sieht man schön die Übersicht, wer wie signalisiert und wer dabei ist und wer nicht. Und apropos
Ja.
schöne Seite, Brink.dev wurde gerade diese Woche gelauncht von John Newberry. Und da ist eben, also John Newberry ist auch hinter dem Optech-Newsletter und das sind die mehr oder weniger die gleichen Leute dahinter, also auch die Sponsoren von dem Projekt, das ist die gleiche Gruppe. Und Optech hatte ja auch einen Sponsoring-Arm sozusagen und für mich sieht das so aus, als wär das jetzt ausgelagert in Brink und Optech ist wirklich, da geht es nur um die Tech-News und eben den Optech-Newsletter und andere Dinge wie auch den Pull Request Review Club und die ganzen Sachen. Und bei Brink, da geht es eben darum, wie man am besten die Jungs, die wirklich an Bitcoin arbeiten, unterstützt. Und ich glaube, Dennis, du weißt da sogar noch mehr darüber. Ich habe mir das im Detail angesehen, die letzten 2 Tage oder so, denn also arbeitstechnisch, wir hätten da auch Interesse mitzuwirken von Swan-Seite aus. Es
Ja,
sind
cool.
jetzt schon relativ große Sponsoren am Start, zum Beispiel eben die Human Rights Foundation und Square Crypto und Kraken und Gemini sind die sogenannten Fellowship and Grant Partners, die da jetzt von Anfang an dabei sind und ordentlich Geld reinstecken. Brink stellt eben auch sicher, dass das dann wirklich bei den Core-Developern und bei den richtigen Leuten ankommt. Und die Idee dahinter ist eben, dass diejenigen, die unabhängig bleiben wollen und an Bitcoin arbeiten wollen, das auch finanziell sich leisten können.
Richtig, du sagst es. Mir fällt gerade auf, wir haben eigentlich nur mega gute und super bullische News diese Woche. Also es sah vor einigen Wochen ja noch grundsätzlich anders aus. Als wir diesen Themenblock regulatorische Eingriffe hatten, haben wir eigentlich die Hälfte der Sendung nur über irgendwelches Zeug geredet, was leicht negativ behaftet war. Und jetzt geht es wieder los, dass wir eigentlich nur über richtig geile Sachen sprechen. Und Brink ist eine davon. Also finde ich super, dass es da jetzt eine zusätzliche Organisationen gibt, die sich eben, wie du schon sagst, diesem Thema Finanzierung, Training und Mentoring von Leuten, die sich im Open Source Bitcoin-Bereich beschäftigen wollen, widmet. Und das wird auch nochmal ordentlich Schub geben.
Ja, absolut. Und
Ich
nur,
habe.
dass das auch klar ist, man kann auch als Individuum da einfach donaten und man kann da auch einfach so mal $50 reinstecken. Man kann auch über Stripe, geht das, glaube ich, monthly recurring donations aufsetzen. Also das Geringste ist, glaube ich, $5 im Monat und das geht rauf bis $100 im Monat oder mehr. Und ich finde das ganz cool, weil es gibt natürlich auch, was Dennis und Matt zusammen gemacht haben, die Bitcoin Dev
Bitcoin
List,
Dev List.
wo man direkt einzelne Personen unterstützen kann. Aber mir gefällt das sehr, sehr gut an Brink, dass man sich da sozusagen nicht für einen Developer dann entscheiden muss. Also das ist eben so ein Pool, wo man meiner Meinung nach mit gutem Gewissen auch monatlich was spenden kann. Und ja, weil meiner Meinung nach ist es ja sowieso alles eine Charity. Bitcoin kaufen allein macht auch schon die Welt ein Stück besser und ist somit eine Charity. Aber wenn man die Bitcoin-Developer direkt unterstützen will, dann ist Brink eine super, super Sache. Und es ist eben nicht nur für Firmen, sondern kann jeder Donations aufsetzen, wenn er das will.
Genau. Andere Leute pflanzen einen Baum, wir sponsoren Bitcoin-Developer.
Und Stacking Sets nicht vergessen.
Ja, genau. Kurz noch irgendwie zu den Sachen, die da so mit dranhängen. Also ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn ihr selber da in dem Entwicklungsbereich tätig seid, auf der Nutzerseite in Anspruch nehmen. Dafür müsstet ihr dann allerdings nach London ziehen, weil das Ganze ist leider mit einem Vorortaufenthalt da im London Office von dieser neuen Organisation ja, notwendig. Und generell geht es darum, man bekommt dann quasi aus diesem Sponsoring-Pool ein Jahresstipendium. Analog zu dem, was beispielsweise auch für kürzere Zeit mit der Chaincode Residency ablief und sitzt dann da quasi neben John Newberry und der erzählt einem, wie Bitcoin funktioniert, was es bräuchte und woran man denn jetzt arbeiten könnte. Also für Leute, die jetzt neu in den Space kommen und da schon etwaige technische Voraussetzungen mitbringen, ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Also, weil sie sich auch explizit an Neuankömmlinge richten. Also Mentoring ist da explizit mit eins der Themen, was sie anbieten.
Ja, es ist eben cool zu sehen, dass da zusätzlich zur Chaincode Residency jetzt auch so andere Bitcoin, sehr intensive Bitcoin-Bootcamps gibt, also noch intensiver wie die Residency ein ganzes Jahr.
Ja.
Und wenn man wirklich Bitcoin Core Developer oder Bitcoin Developer im Allgemeinen werden will, dann kann man sich das auf jeden Fall überlegen. Aber es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Residency relativ schwer da reinzukommen. Also da muss man schon was drauf haben und was vorzeigen können. Und
Ja.
die nehmen nicht einfach jeden.
Das
Dafür
ist
geht
wohl
man
wahr. Aber
jetzt.
ich kann nur noch mal wiederholen, wie froh ich auch drüber bin, dass sich dieses ganze Mindset von wegen, wir müssen die Entwicklung sustainable machen, aktiv fördern und damit möglichst vielen Entitäten reingehen, die sich dieses Themas annehmen, dass ich das im Bitcoin-Bereich einfach so mega geil und lobenswert finde, weil wenn man sich mal andere Open-Source-Bereiche anguckt, also ich komme ja ursprünglich aus der Webentwicklung, da ist es tatsächlich so, so viele große Firmen stehen da auf den Schultern von Giganten, von kleinen Leuten, die quasi Tag und Nacht irgendwie Software rauspumpen und geile Tools gebaut haben. Und die erfahren halt längst nicht so ein Sponsoring, ne? Also als mir damals dieses Thema Grants das erste Mal hier über den Weg gelaufen ist, fand ich das einfach nur mega geil, weil das von der Idee her einfach auch ein super geiler Anreiz ist für Leute, sowohl die Entwickler als auch die Firmen, dediziert einen Batzen Zeit zu nehmen, der einfach auch gebraucht wird, wenn du dich konstruktiv einem Thema widmen willst, ne? Und die seltensten oder die wenigsten Themen in Bitcoin sind so angelegt, dass das eine Nuss ist, die du mal eben in einer Woche knackst.
Ja, absolut. Und ich glaube, das wird auch immer mehr und mehr kommen in der Bitcoin-Welt. Also ich bin da fest davon überzeugt, habe da auch schon einmal ganz kurz drüber geschrieben auf meiner eigenen Donation-Seite. Ich glaube, wir werden wieder, weil es ist ja nicht so, dass das nicht funktioniert. Und man sieht das schön, wenn man Adam Carey zuhört, der jetzt eben Podcasting 2.0 vorantreibt und auch richtig, richtig bullish auf Lightning ist. Der meint eben auch, dass das Value-for-Value-Modell, das er seit langem durchzieht, dass man einfach quasi den Content frei zur Verfügung stellt und auch als Open-Source-Entwickler zum Beispiel seine Programme frei zur Verfügung stellt und die Nutzer, die einfach dazu aufruft, dass sie das zahlen sollen, was sie an Wert dafür rausbekommen. Und das heißt nicht nur, dass man zahlen soll, sondern auch, wenn du das cool findest, schreib darüber, tweet darüber, wenn du mithelfen kannst, erstelle einen Pull-Request oder eben join als Gast beim Podcast oder wie auch immer, dass man einfach was zurückgibt. Und er meint eben auch, für viele Zuhörer ist das eben $5, für das, dass sie einen Monat lang zuhören oder ein Jahr lang zuhören. Für andere ist es $50, $500 und für manche ist es $5,000 wert. Und ich finde das total interessant, dass das auf der einen Seite funktioniert und für mich, mir kommt da immer in den Sinn, es ist so ähnlich wie ein Straßenmusikant, oder? Du spielst und jeder kann zuhören und du hast halt so die 1%, die dann ein paar Münzen reinwerfen und es reicht, dass du zumindest überleben kannst. Und ich glaube, das ist so die Idee dahinter. Und wenn man genügend Reach hat online, dann glaube ich, dass man auch sehr gut überleben kann. Und es geht eben nur darum, dass man mehr oder weniger nicht gezwungen ist, etwas anderes machen zu müssen, um seine Miete zahlen zu können und seine Familie ernähren zu können. Und ich bin extrem bullish, weil Bitcoin natürlich das ganz wunderbar ermöglicht. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft Patreon-ähnliche Systeme sehen werden, dank Lightning, wo man einfach ganz, ganz einfach permissionless recurring payments aufsetzen kann. Und dann hat sich die Sache erledigt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, die generell mehr und mehr Leute erkennen, dass das Advertisement-Modell nicht tragbar ist. Also, und auch das Plattformmodell nicht tragbar ist, einfach wegen Zensur und Deplatforming und so weiter. Und ich bin extrem bullish, was das Streaming-Satzmodell von Podcasting 2.0 zum Beispiel angeht oder auch eben das Gift-Directly-Modell und Value-for-Value-Modell, wie wir jetzt sehen, eben für Donations für Bitcoin Core Developer und auch in anderen Bereichen, also einfach Tipping und generell einfach. Ja, wenn du es cool findest, lass ein paar Satz springen. Das ist die Devise.
Ich habe mir da diese Woche auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Zum einen auch vor diesem Podcasting 2.0 Hintergrund. Zum anderen aber auch, weil ich ja selber auch so ein bisschen quasi in dieser Nische tätig bin und mir zum Jahreswechsel jetzt dann auch überlege, wie ich das Ganze dann zu einer zu so einem Sustainable-Ding mache, wo das nicht darauf hinausläuft, dass ich langfristig quasi drauf zahle und einfach mein Erspartes obendrauf packe, nur weil ich das halt gerne mache. Und ich glaube, wir sind halt so ein bisschen drauf angewiesen. Also ich nehme nochmal dieses Podcasting 2.0-Thema, weil das glaube ich, ganz gut illustriert. Also ich hätte jetzt beispielsweise die Möglichkeit, TFTC oder Stefan seinen Podcast ganz normal weiter in meinem normalen Podcatcher abspielen zu lassen, weil da kriege ich es ja umsonst. Oder ich hätte jetzt halt durch Sphinx eben die Möglichkeit, da wirklich einfach das in Sphinx laufen zu lassen und da dann pro Minute meine, was auch ich immer eingestellt habe, Sets fließen zu lassen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns vom Mindset bewusst machen, wenn wir denn irgendwie diese Circular Economy irgendwann haben wollen, dann müssen wir auch selber damit anfangen, da halt Teil dessen zu werden, ne? Und nicht nur auf der Seite, ich kaufe oder verdiene meine Sets zu sein, sondern wir müssen sie halt auch irgendwann ausgeben, so bitter das ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn das Ganze im Ökosystem so stattfindet, wie zum Beispiel jetzt, wenn es den Bitcoin Black Friday gibt oder so, dann gebe ich bei diesen Leuten auch gerne meine Sets aus, einfach weil ich dafür ja auch gute Dinge bekomme. Und mir ist im Zuge dieser Gedanken darüber immer mehr klar geworden, dass wir auch als ich sag mal, Setsdecker, Sparer etc. dafür verantwortlich sind, das Ganze irgendwie zum Laufen zu bringen. Weil wenn jeder immer nur auf seinem Stash rumhockt, und ja, es gibt auch Gründe dafür, warum man das machen will, aber wenn das jeder wirklich so macht, dann kommt einfach dieses Circular Economy Ding, was auch irgendwie wichtig sein wird, wird nicht zum Fliegen kommen. Und ich finde es einfach geil, Leute, genauso wie jede Spende mich motiviert, finde ich es geil, andere Leute auch wieder so zu motivieren, da auch nochmal wieder dann die nächste Schippe on top zu legen. Und das ist einfach cool.
Ja, absolut. Und das ist, ich kann es jedem nur empfehlen. Es gibt nichts Schöneres als Satz zu verdienen. Das ist schon was richtig, richtig Cooles. Und ich sehe das so, also ich habe schon mit mehreren Bitcoinern zusammengearbeitet, kleine Kooperationen gemacht und Kollaborationen gemacht und immer wieder mir irgendwas designen lassen oder so. Und ich sehe das so, wenn ich den Bitcoin erkenne und ich weiß, der hodelt so oder so, dann bleibt das in der Familie. Dann ist das quasi, ja. Ich weiß, der wird die paar Satz, die ich darüber schiebe, die werden sowieso nie zu Fiat verwandelt. Und somit ist das absolut legitim. Ich sehe das nicht als Ausgeben, nur als Verschiebung sozusagen. Und ich glaube, das geht alles in die richtige Richtung. Also auch mit Citadel 21 und anderen Projekten, die ganz, ganz dediziert nur Bitcoin-only sind und eben auch zum Beispiel alle Künstler und alle Beteiligten nur in Satz bezahlen. Das wird immer mehr kommen, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass, ich glaube generell, mir gefällt der Spruch sehr gut, auch von John Cavallo hat das mal gemeint vor Jahren schon, und zwar Bitcoin wants to be free. Also Satoshis want to be free. Es ist relativ einfach, seinen Satz auszugeben. Man hat doch immer irgendwie irgendwas auf einer Wallet oder in einem Lightning-Channel oder irgendwo locker rumliegen, und dann sieht man irgendeinen coolen Merch oder irgendwas, was man haben will, oder will ein paar Hühnchen füttern, und zack, sind schon wieder ein paar Tausender weg. Und das ist auch total okay so. Und ich weiß, viele Bitcoiner sind allergisch darauf, weil hodeln über alles und nur Store of Value und bla bla bla. Ich habe das nie geglaubt. Meiner Meinung nach entwickelt sich das alles gleichzeitig, und ich sehe das so, ich habe da sogar mal einen relativ langen Thread drüber geschrieben. Wenn du 100% von deinem Inflow, von deinem Einkommen in Bitcoin hast, dann bleibt dir eh nichts anderes über, als es genau, auszugeben. Richtig. Und ja. auch wenn das nicht so ist, also auch wenn du Fiat verdienst, wenn du mehr oder weniger alles außer deine Miete und deine Lebensmittelausgaben in Satz reinsteckst, dann ist da auch nichts Verwerfliches dran, dass du immer wieder mal ein paar ausgibst, weil das ist einfach dann, ja, also man kann sich das ja auch so einrichten, du hast deinen Deep Cold Storage und da gehen 80% hin, und du hast eben deine Hot Wallet sozusagen, da gehen 20% hin, und da kann man ruhig mal auf Lightning was zahlen oder sonst irgendwie, wie gesagt, ein paar Hühnchen füttern. Und ich finde das mega, mega cool, dass das irgendwie alles gleichzeitig passiert und auch die halben Leute, also die ganzen Makro-Jungs zum Beispiel, haben von dem überhaupt keine Ahnung. Die wissen nicht, was Lightning ist. Die wissen nicht, dass es sowas wie Sphinx-Chat gibt. Die sehen einfach nur 10 Millionen Dollar pro Bitcoin, und Bitcoin frisst Gold den Store of Value Wert weg und so weiter. Und das stimmt auch alles. Aber man darf die andere Seite, die quasi Circular Economy Seite, so klein sie auch sein mag, nicht vergessen und meiner Meinung nach auch nicht missachten, weil, wie wir, glaube ich, letzte Woche schon gemeint haben, der Hyper-Bitcoinization ist was, das man sich mit sich selbst ausmacht. Ja. Und ich bin auch überzeugt davon, der Bitcoin-Standard, der ist schon da, der ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt auf der Welt. Und diejenigen, die auf einem persönlichen Bitcoin-Standard sind, die sind auch gezwungen, Bitcoin auszugeben. Und da kommt eine Circular Economy jedem Bitcoiner natürlich extrem zugute, weil warum soll ich über Umwege meine Satz ausgeben und die irgendwie in Euro oder Dollar oder sonst was umtauschen, wenn ich meine Services und meine Güter auch direkt in Satz bezahlen kann. Und das ist so, ja, meine Meinung zu dem Thema.
Das ist ja auch so ein Ding, ich meine, der beste Weg, Bitcoin zu verbreiten und beispielsweise an Freunden und Familien das Thema beliebt zu machen, ist halt auch quasi denen eine Transaktion zukommen zu lassen, denen, keine Ahnung, so die Biergeschichten in der Bar per Lightning zu settlen und solche Dinge, ne? Und da fängt es dann eben einfach auch an, Spaß zu machen. Und da merkt man für sich selber auch wieder, dass das Bitcoin nochmal was ganz anderes ist, als einfach wirklich nur irgendwie Sats kaufen und sie auf die Cold Wallet schieben und sie da halt lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also Im Grunde genommen würde ich damit anregen, lasst uns die Umlaufgeschwindigkeit etwas erhöhen und gucken, ob das nicht auch genauso viel Spaß macht.
Ich habe noch einen Hot Take für dich. Und zwar ist mir das in den letzten Tagen mal gekommen. Und zwar, ich glaube, dass dieser Cycle jetzt noch, es ist noch etwas zu früh und dieser Cycle wird dominiert werden von Dollar Cost Averaging in Bitcoin rein, dass man einfach in Fiat verdient. Die meisten Leute werden in Fiat verdienen. Wenn du Bitcoiner bist, dann alles, was du irgendwie kannst, wirst du in Bitcoin stecken und du wirst einfach täglich, wöchentlich, monatlich das in Bitcoin stecken und dir deinen Bitcoin-Polster aufbauen. Und ich glaube aber im nächsten Cycle, und einige Bitcoiner sind jetzt schon so weit, es kommt dann irgendwann der Punkt, das sind 99,99% von deinem privaten Wert in Bitcoin. Und vielleicht kündigst du deinen Fiat-Job, weil du keinen Bock mehr hast. Oder du fängst eben an, den Satz zu verdienen. Und ich glaube, spätestens mit nächsten Cycle wird Bitcoin einfach die Bitcoiner bezahlen. Und das weiß man ja schon seit langem. Da gibt es auch ein super Zitat. Ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht war es sogar auch von John Cavallo so auf die Art. Ich glaube, es war ein anderer, absoluter OG. I took care, no, Bitcoin took care of me and now I take care of Bitcoin. Und
Ja.
ich glaube, da wird es ganz viel so gehen, dass man dann quasi Reverse Dollar Cost Averaging macht, dass man einfach jede Woche oder jedes Monat sagt man, ich zahle mir mein Gehalt aus, und es wird irgendein Service geben, da überweise ich automatisch, wie viele Satz das auch immer sein mögen, drauf und ich bekomme 1000 Euro im Monat. Und
Ja.
das reicht gerade und gerade, um vielleicht, je nachdem, wo man ist, um durchzukommen. Und man hodelt immer noch 95% plus. Und so wie man die vorigen Jahre quasi heimlich still und leise und automatisch gesteckt hat, dreht sich das ganze Spiel um. Und falls man Fiat noch gezwungen ist zu verwenden, ist das eine Möglichkeit, dass eben Bitcoin dein Arbeitgeber dann ist direkt. Ich finde das eine schöne Idee und ich bin mir sicher, dass
Ja.
das kommen wird. Und ich selbst würde so einen Service dann auch verwenden, auf jeden Fall.
Ich hatte deinen Tweet gesehen und fand den mega. Also diese Idee, in Fiat dann wieder rein zu DCA'en und nicht aus Fiat raus in Bitcoin. Ja, weil das macht es dann eben klar. Max hatte das ja in unserem Interview auch mal so ähnlich gesagt. Für ihn ist Fiat quasi so eine Gutscheinkarte, sagte er da. Und das ist es eben, ne? Also du besorgst dir dann quasi einmal im Monat das, was du halt brauchst, um die Sachen zu kaufen, die du eben noch nicht mit Bitcoin zetteln kannst. Und ja, den Rest behältst du einfach dann im guten Geld, was, wenn alles läuft, wie wir sagen, einfach auch mit der Zeit im Wert steigt, ne? Und ein anderes gutes Beispiel dazu fand ich war, ich weiß nicht, ob es diese oder letzte Woche war. Da hatte wahrscheinlich Nicola von der BTC Pay Foundation getwittert über den Grant, den sie von Kraken bekommen haben. Und den hat die BTC Pay Foundation in Bitcoin ausbezahlt bekommen. Und die Rechnung ging wie folgt. Es waren, glaube ich, 200.000 US-Dollar, von denen das letzte halbe Jahr über wir ganzen Kontributoren bezahlt wurden. Und jetzt, nachdem sie uns bezahlt hatten und ein halbes Jahr vergangen war, dadurch, dass der Bitcoin-Preis gestiegen ist, war halt noch viel mehr US-Dollar da, als sie ursprünglich bekommen haben.
Wunderbar.
Und das ist ja genau die Geschichte, was du eben meintest, ne? Also
Ja.
erst hat Bitcoin sich um mich gekümmert und jetzt kümmere ich mich um Bitcoin.
So soll es sein, so soll es sein. Ja, jetzt, weil wir so viel Zeit haben heute,
Du, ich habe Zeit.
kleiner Ausflug in die Hyper-Bitcoin-Eist-World. Aber weiter im Programm. Ich habe hier noch von JP Morgan News, wir hatten es vorher schon erwähnt, eben viele Makro-Jungs reden darüber, dass Bitcoin langsam dabei ist, den Marktwert von Gold aufzufressen. Und sogar JP Morgan hat darüber geschrieben und meint, dass eben langsam, aber sicher etwas von dem Vermögen, das in Gold geparkt ist, Richtung Bitcoin fließt. Und zwar im letzten Quartal jetzt 2020, also Quartal 3 2020, sind mehr als 1 Milliarde von Vermögen, das in Gold geparkt war, in den Grayscale Bitcoin Fonds geflossen. Und das ist schon krass zu sehen. Also langsam wachen auch die alten großen Institutionen auf
Und es schaut so aus, dass vor allem ja, so kleine, mittlere Betriebe, also jetzt nicht so die allergrößten Betriebe und Investoren, aber so wie die Tahini-Restaurantkette zum Beispiel, die sind halt flexibel genug und modern genug und jung genug, dass sie meinen, okay, wo sollen wir unser Geld hinstecken? Wir stecken das nicht in Gold-ETFs, sondern wir stecken das eben in Bitcoin. Und ja, JP Morgan hat eben gemeint, Family Offices sind da höchstwahrscheinlich die Haupttreiber hinter diesem Phänomen. Und meiner Meinung nach wird das auch noch so weitergehen. Also wenn sich die ganze Makrosituation nicht ganz brutal ändern wird in den nächsten Jahren, und ich glaube nicht, dass sich die ändern wird, ich glaube, es wird alles noch viel schlimmer, dann wird sich das, glaub ich, weiterhin so entwickeln. Ich glaube, Gold wird immer mehr an dem Hard Money Market Share verlieren und Bitcoin wird immer mehr zunehmen. Ich glaube, mehr und mehr Leuten wird das bewusst werden, dass Bitcoin einfach auf allen Ebenen besser ist als Gold. Das Einzige, was Gold hat, ist eben Jahrtausende Vorsprung. Aber bei allen anderen Eigenschaften, was Geld angeht, ist Bitcoin einfach sehr, sehr viel besser. Und je mehr Leute das verstehen, desto mehr Leute werden ihr Vermögen in Bitcoin parken, und dann werden das auch die Analysten sehen.
Schließt im Grunde genommen auch wieder wunderbar an das an, was wir auch schon letzte Woche hatten. Und da hatten wir ja auch schon den Punkt, dass Bitcoin jetzt so langsam anfängt, da an dem, was Gold aktuell noch ausmacht, abzuknabbern. Und das wird mit Sicherheit nicht weniger werden. Ja, gut. Dann habe ich gesehen oder eine E-Mail bekommen diese Woche, dass Bottle Pay, von denen wir früher auch schon einige Male öfter gesprochen haben, ihre Warteliste announced hat. Und jetzt war es ja lange Zeit still um Bottle Pay, aber so wie diese E-Mail klingt, steht da jetzt gerade der App-Launch kurz bevor. Gigi, wenn ich mich recht erinnere, dann wusstest du damals auch schon immer ein bisschen mehr als wir Plebs.
Ja, ich war damals quasi im Bett mit denen. Bin es inzwischen nicht mehr, also habe keine Insider-Infos, aber die waren sehr, sehr fleißig am Basteln und haben Großes vor, so wie das aussieht. Und ich bin schon sehr gespannt, in welche Richtung die App jetzt dann wirklich geht. Und ja, ich glaube, der Launch, der wird jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Wochen vonstatten gehen. Mal schauen, ob das ein Rollout wird oder ob da jeder gleichzeitig drauf Zugriff dann bekommt. Jetzt ist es ja noch so Early Access. Und ja, dann wird man sehen. Was glaubst du, was das werden wird?
Ja, ich bin sehr gespannt, weil das, was sie früher gemacht haben, scheint jetzt nur noch ein Teil dessen zu sein, was sie auch zukünftig vorhaben. Also grundsätzlich ging es ja darum, dass es quasi so ein finanzieller Layer auf den ganzen Social-Plattformen war. Also man konnte quasi an Twitter-Accounts, Facebook-Accounts, Instagram-Accounts und so konnte man Sets schicken. Und Leute, die ein Bottle Pay-Konto hatten, konnten ihre Accounts damit verbinden und darüber dann quasi im Custodial Mode Lightning senden und empfangen. Und das wurde ja aufgrund der AML-Richtlinien dann quasi dicht gemacht, die sich jetzt hier in der EU ja, letztes Jahr war es, glaube ich, geändert hatten oder verschärft wurden. Und genau, also dieser Teil dessen scheint nach wie vor noch Thema zu sein, aber das ist nicht mehr das Einzige. Und für mich sah das oder klang es so ein bisschen danach, als wenn das Ganze auch so ein bisschen eine europäische Alternative zu Strike werden könnte. Zumindest klang, also sie haben so irgendwie 5, 6 Selling Points auf der Seite und drei klangen sehr danach, in diese Richtung zu gehen. Und da bin ich einfach mal sehr gespannt, weil beispielsweise Jack Mallers heute auch geteasert hat, dass wohl demnächst Strike auch für die EU kommen wird.
Ja, ich habe den Tweet auch gesehen. Also Jack Mallers war da offensichtlich fleißig mit allen Regulatory Bodies am Kämpfen, nehme ich mal an. Also ich glaube, man
Ja.
muss da schon einige Auflagen erfüllen und sich richtig durch so viel Papier durchwühlen und durchkämpfen. Das ist wahrscheinlich unvorstellbar. Aber es sieht so aus, als wäre da Licht am Ende des Tunnels, und er hat eben gemeint,
Strike Global wird bald kommen und hat eine europäische Flagge gehisst auf Twitter. Bin schon sehr gespannt, wann das dann wirklich kommt. Er hat gemeint, so in den nächsten Monaten. Also ich nehme mal an, Strike hat jetzt grünes Licht in der Theorie und von legaler Seite aus und die Anwälte sagen, das passt alles und das geht in Ordnung und das ist okay und vielleicht sind auch schon ein, zwei Bankkonten sozusagen eröffnet oder für Beziehungen und Verbindungen mit Banken da. Aber wahrscheinlich wird sich das noch etwas ziehen, bis das kommt. Und ja. bei Bottle Pay, was mir extrem gut gefällt, ist einfach zu sehen, dass in Bottle Pay automatisch auch schon Auto-DCA eingebaut ist. Also Shoutout an alle Auto-DCA-Krieger. Ein Feature von Bottle Pay wird auch sein, dass man eben ganz automatisch stacken kann. Und das scheint fast schon Pflicht zu sein, wenn man eine Bitcoin-App ist heutzutage, dass man Stacking so einfach und so automatisch wie möglich machen kann.
Ja, man muss seinen Kunden ja auch Mehrwert bieten und einer dieser Mehrwerte ist halt Fiat-Entsorgung.
Ganz genau. Oh meine Güte, die Domain, die müssen wir jetzt sichern. Fiatentsorgung.de.
Ich hab mir neulich schon dezentralbank.eu registriert.
Wunderbar, wunderbar. Eine Business-Idee jagt die nächste. Die Domains haben wir schon.
Das hört nicht auf. Gut, eine andere News, die auch gerade quasi druckfrisch, bevor wir den Podcast gestartet haben, rauskam, ist, dass Lolli, ein Setsback-Service, jetzt Unterstützung für eBay anbietet. Das heißt, wenn ihr leider bisher nur in den USA bei eBay kauft, dann könnt ihr da bis zu 1% Setsback bekommen. Das klingt erstmal nicht viel, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wenn man auf diesem Wege auch mit Gebrauchtwaren shoppen stacken kann, ist das sicherlich eine gute Sache. Zumindest kann man sich da aktuell für die US-Kunden freuen, denen das zur Verfügung steht. Ich weiß gar nicht, Lolli macht wahrscheinlich gar nicht so groß die Anstalten, hier nach Europa zu kommen. Aber es wäre schön, ähnliche Services auch hier in Europa zu sehen. Kennst du da irgendwas, Gigi?
Ich persönlich kenne nichts. Ich persönlich verwende auch keine Setsback-Services. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas Gutes gibt. Ich weiß nur von Lolli und Fold-Seite aus. Hab da mal, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer das war, aber mit jemandem gesprochen, der da eben sehr gut über diese ganze Cashback-Sache Bescheid weiß. Und die haben gemeint, in Europa ist das einfach nur die Hölle und in Amerika ist das so schön einfach, weil du quasi schließt einen Vertrag ab mit sowas wie Walmart und hast einfach ganz Amerika dabei. Und in Europa gibt es eben wenige Ketten, die europaweit fungieren und selbst wenn, dann müsste man das trotzdem pro Land quasi einfädeln. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es bei uns flächendeckend nicht so viel gibt. Mich würde es aber wundern, wenn es in Deutschland zum Beispiel nichts dergleichen gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwelche Cashback-Services gibt, die auch irgendwie mit Bitcoin oder höchstwahrscheinlich mit Krypto irgendwie funktionieren. Wer weiß.
Ja, warte mal, ich registriere mir kurz btcpayback.de.
Ja, müssen wir selbst was bauen. Wir machen es einfach so, bei unserem Shop gibt es Setsback, wenn man halt mit Sets zahlt.
Ja, wir überlegen uns da was. Bei BTC Payback hätte ich gleich von zwei Stellen aus wahrscheinlich Rechtsstreitigkeiten am Arsch. Mal sehen. Gut. Okay, kommen wir zur Technik-Ecke. Da hat Shift Crypto diese Woche einen Blogpost veröffentlicht, bei dem es darum ging, dass sie in der Cold Card einen sogenannten Isolation Bypass gefunden haben. Und zwar war das eine Lücke, die es im Grunde genommen beim Ledger vorher schon gab, beziehungsweise die dort announced wurde. Und für mich sieht das so aus, beziehungsweise klingt der Blogpost, als wenn sie auf das Auffinden dieser Lücke beim Ledger hin mal geguckt haben, ob sie in der Cold Card was Ähnliches finden. Und zwar geht es darum, dass der Benutzer unbewussterweise eine Bitcoin-Transaktion signiert, welche sich aber als eine Altcoin- oder Testnet-Transaktion ausgibt. Und das ist eine Lücke, die im Grunde genommen bei allen Coins ausgenutzt werden kann, deren Transaktionsschema so wie bei Bitcoin ist. Also
zum Beispiel Litecoin, Bitcoin Cash oder auch Testnet Bitcoin. Und was ich so ein bisschen komisch daran fand, ist, dass es ja ein ziemlich theoretisches Szenario ist, was sie da als Lücke quasi formulieren, zumindest auf die Cold Card bezogen, weil im Gegensatz zum Ledger unterstützt die Cold Card ja nicht mal Altcoins. Und zum anderen, also damit bleiben im Grunde genommen nur noch Bitcoin Testnet Coins übrig, mit denen so eine Lücke auszunutzen wäre. Und das würde ja voraussetzen, dass jemand, der eine Wallet benutzt, sie sowohl im Mainnet als auch im Testnet gleichzeitig einsetzt. Und also zumindest mir aus Entwicklersicht würde nicht einfallen, warum das überhaupt eine gute Idee sein sollte. Also ich halte das für ein sehr, sehr theoretisches Szenario, was Sie da aufzeigen. Aber nichtsdestotrotz.
Ja, absolut. Und die Jungs von No Bullshit Bitcoin haben das schön zusammengefasst. Die haben gemeint, if you do not use Testnet, then you are not vulnerable. Also wenn man Testnet nicht gleichzeitig verwendet auf seiner Coldcard, dann hat man nichts zu befürchten. Und dann ja, ist man safe. Und meiner Meinung nach, kein Mensch verwendet, wie du gemeint hast, eben Testnet und Mainnet gleichzeitig auf der gleichen Coldcard. Also das Szenario, wenn überhaupt, dann ist man wahrscheinlich Entwickler, und wenn man Entwickler ist, dann weiß man es besser und hat keine Mainnet Coins auf der Coldcard, mit der man gerade rumexperimentiert. Also ja, das als Angriffsvektor zu deklarieren, na gut, kann man schon so machen, aber meiner Meinung nach ist Coldcard immer noch die sicherste Hardware. Also ist zumindest die Hardware meines Vertrauens. Ich weiß zu wenig über Hardware, um das mit Sicherheit sagen zu können. Aber
ja, Shift und CoinKite kabbeln sich da ja auch so ein bisschen ähnlich wie Samurai und Wasabi das auf der Software-Wallet-Seite tun, machen die es auf der Hardware-Wallet-Seite. Und ja.
Ja, aber ist ja auch okay. Also eben, da ist wieder auf das Flowchart zu verweisen. Ist das gut für Bitcoin? Yes. alles gut. Bekriegt euch ruhig, und die Hardware-Wallets werden sicherer, und auch in der Coinjoin-Welt bekriegt euch ruhig und Bitcoin wird anonymer. Ganz einfach. Ja, wir haben auch noch was aus der Lightning-Ecke, und zwar ist das von heute oder gestern oder so, auch relativ frisch. Ich glaube von gestern allerdings. Und zwar gibt es jetzt Autoloop. Hast du das schon gesehen, Dennis? Das ist richtig, richtig nice.
Nee, ich habe mich sowohl mit dem ganzen Loop-Thema als auch dem Pool-Thema leider bisher noch nicht wirklich auseinandersetzen können. Aber erzähl mal, was geht da ab?
Also Pool habe ich auch noch vor mir. Das ist aber auf der Liste recht weit oben. Also nächsten Saturday werde ich mich mal an den Pool chillen. Und Lightning Loop, ich habe schon ein paar Mal manuell in- und out geloopt. Aber das war bis jetzt relativ umständlich. Im Endeffekt dann auch wieder nicht. Also im Raspberry Blitz geht das relativ einfach. Schönes Interface mit RTL kann man das machen. Aber jetzt gibt es Autoloop, und zwar die neueste Version von Lightning Loop unterstützt ein, das kann man sich vorstellen, so ähnlich wie den Autopilot für Channels öffnen und Verbindungen aufbauen. Und mehr oder weniger setzt man da einfach gewisse Thresholds, also gewisse Grenzen, wie die Channels, wann die Channel-Balance deiner Meinung nach nicht mehr in der Balance ist. Also zum Beispiel unter 20% Outgoing Balance oder unter 40% Incoming Balance. Und es gibt dann ein sogenanntes Autoloop Target, und das stellt man einfach ein, und mehr muss man auch nicht machen. Der Rest wird komplett automatisch erledigt, und dieses Autoloop funktioniert dann eben über Loopouts und Loopins, die Channels zu rebalancen. Ich habe es selbst noch nicht verwendet, aber es sieht extrem vielversprechend aus. Das sind genau die Dinge. Also das ist eigentlich sonnenklar schon seit Ewigkeiten, dass das alles kommen wird. Das ist eben auch wieder so eine Optimierung und Automatisierung, und kann eben nur empfehlen, von Lightning Engineering sich den Post kurz durchzusehen. Da sieht man, wie man das einstellen kann. Da gibt es schöne Grafiken, wie das auch funktioniert. Also ganz einfach schematisch dargestellt. Jeder, der eine Lightning Node betreibt und die Channels visuell vor Augen hat, wie viel Satz sind auf deiner Seite, wie viel Satz sind auf der anderen Seite, und dann verschiebt sich so der Balken, für den wird das sofort Sinn machen, wie das dann funktioniert. Du setzt einfach eben dein Autoloop-Target so ungefähr in die Mitte und setzt so irgendwie die kritischen
Stellen auf diesen Balken, wo eben irgendwie entweder sind zu viele Satz auf deiner Seite oder zu viele Satz auf der anderen Seite und dann wird das wieder ausbalanciert. Also super cool zu sehen, kann es kaum erwarten, das auszuprobieren und da kann man dann die Satz ganz automatisch tanzen lassen und wie du auch gemeint hast, im Loop so eine Sache, so extrem cool, ich kann es kaum erwarten, das auch das auszuprobieren und meine Satz für mich arbeiten zu lassen. Das ist so mein Hyper-Bitcoinization der herzliche Plan kurz vor der Pension, da wird dann mit Satoshis Yield gefarmt. Das ist so meine Vision.
Ja, sehr cool. Weißt du, ob dieses Autoloop-Ding primär zum Rebalancen ist oder ob das dann quasi auch zum Auscashen ist oder wie? Weil also ich stell mir das, was du jetzt gerade beschrieben hast, vor allem aus Sicht von jemandem, der einen Routing-Node betreibt, sehr sinnvoll vor. Wenn ich das jetzt für mich quasi als Verkäufer nutzen möchte, wäre das auch möglich, dass ich darüber quasi, wenn ich quasi all Liquidität auf meiner Seite habe, dass ich die dann automatisch auch wieder rausloop?
Soweit ich das verstanden habe, ist das rein zum Balancen. Also das ist eben, soweit ich das jetzt in dem Announcement gesehen habe, ist die Idee, die Channels automatisch zu balancen. Ja.
Ich glaube, insgesamt werde ich mir dieses Thema auch nochmal ein bisschen näher angucken müssen, weil alleine aus steuerlichen Gründen muss ich quasi oder bin ich gerade noch dabei, quasi auch immer, wenn neue Bestellungen reinkommen, dass ich die Sets, die ich quasi auf meine Gewerbe-Wallet bekommen habe, dann auch direkt wieder in den Privatbesitz verschiebe, weil das einfach dann nur noch ein Jahr Haltefrist ist und dieses Thema gibt es halt im gewerblichen Kontext gar nicht. Von daher cache ich da quasi auch direkt in den Privatbesitz aus, aber all solche Sachen dann zu automatisieren, da werde ich mich dann in nächster Zeit mal mit beschäftigen.
Das würde auch auf jeden Fall noch kommen, also mich würde es stark wundern, wenn nicht und ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass das eben in der jetzigen Version noch nicht da ist, aber in Zukunft dann auch noch kommen wird, dass wenn man eben seine Channels auch vergrößern will oder wie auch immer, das dann auch automatisch machen kann und ja, für mich ist das logisch, dass das alles kommen wird. Also alles, was irgendwie wegautomatisiert werden kann, wird im Endeffekt wegautomatisiert werden. Das stimmt sowohl in Bitcoin als auch in der weiten generellen Welt. Wenn dein Job wegautomatisiert werden kann, dann wirst du bald arbeitslos sein. Ganz einfach.
Sehr gut. Ja, hoffen wir, dass wenn die Sets wegautomatisiert werden, dass man dann nicht bald setlos ist.
Deswegen bin ich Shitposting-Maximalist, weil gute Shitposts lassen sich nicht so leicht wegautomatisieren.
Ja, und das ist eine Fähigkeit, die kann dir auch niemand nehmen. Wenn du am Ende nichts mehr hast, kannst du immer noch Shitposten.
So ist es.
Gut, dann eine andere kleine technische Randbemerkung noch. Und zwar ist diese Woche auch die Photon-SDK-Website gelauncht worden. Photon-SDK ist den technisch versierten Leuten von euch sicherlich ein Begriff, die unser Interview mit Tankred Hase gehört haben. Da hat er das Ganze nämlich vor ein paar Wochen hier mal live und direkt vorgestellt. Und auf dieser Website findet ihr Dokumentation und alles Weitere zu diesem tollen Projekt. Und ja, sehr gut zu sehen, dass es auch an der Front vorangeht.
Ja, überall geht es voran. Überall geht es voran. Wir haben auch noch ein weiteres Software-Update. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, und zwar in Episode 52, der Bitcoin Wallet Tracker. Da gibt es jetzt die Version 0.2. Damals war es noch die Version 0.1.5, über die wir gesprochen haben. Und ich liebe das einfach zu sehen, dass auch in den kleinsten Projekten, wo so nur ein, zwei Leute dran rumbasteln, aber die für hunderte von Leuten wahrscheinlich extrem nützlich sind, immer wieder was weitergeht. Und in der Version 0.2 gibt es zum Beispiel Descriptor-Based Tracking. Das ist etwas, mit dem ich mich vor kurzem auch beschäftigt habe. Also das ist so ähnlich wie XPubs zu verstehen. Und XPubs, das ist mir in den letzten Wochen in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe für Swan XPub Support implementiert. Also wenn irgendjemand was über XPubs wissen will, ich bin euer Mann. Schreibt mir eine DM. Ich kann euch XPubs von vorn bis hinten erklären. Und Output Descriptors sind eine
bessere Variante, um die Derivation Paths, die auch in XPubs embedded sind, darzustellen. Und sind noch nicht so weit genutzt. Bitcoin Core hat sie schon drin, aber sind gerade im Kommen. Und dieses Tool unterstützt diese jetzt eben auch, dieser Bitcoin Wallet Tracker. Und kann auch inzwischen mit Electrum Multisignature Wallets umgehen. Und es gibt jetzt auch ein eigenes Library, da, wo es den ersten Alpha-Release gibt. Also der Wallet-Tracker, der hat jetzt auch die Kernfunktionalität in, oder einen Teil von der Kernfunktionalität in ein eigenes Library gepackt und auch veröffentlicht. Schön zu sehen, sehr technisch natürlich, kann sich jeder mal ansehen. Ich werde den Link in die Shownotes packen und vielleicht auch damit rumspielen, wenn jemand Wallets zu tracken hat.
Super. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche überhaupt hier über Spectre geredet haben und wahrscheinlich nicht. Und das kann sein, entweder, dass das ein Fehler unsererseits war, weil normalerweise bringt Spectre ja irgendwie 3 bis 4 Updates die Woche raus. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir eigentlich so eine Spectre-Sondersendung jede Woche bräuchten. Oder ob das daran liegt, dass einfach dieses Release sehr voll war, und zwar von der 0.10.0. Da haben die Jungs mal wieder kräftig gewerkelt und beispielsweise Replace by Fee Support mit reingebracht. Im UI hat sich einiges getan, nämlich haben sie neue UIs für Devices und Wallets hinzufügen gebaut. Dann haben sie ein Onboarding bzw. Getting Started UI eingeführt. Das war, glaube ich, auch ein recht nachgefragtes Feature, also wie man sich sein Multisig-Setup halt zusammenbaut. Da wird man jetzt dann quasi durchgeführt. Das Wallet-Backup gibt es als PDF. Sie haben in ihren Mac- und Windows-Apps jetzt Tor Out-of-the-Box-Support. Wie man merkt, ist das wirklich pickepacke voll. Man kann sich den Bitcoin-Preis in eigenen Werten anzeigen lassen, da Fiat ja kein Maßstab mehr ist. Das heißt, ihr könnt beispielsweise, ich glaube,
Steaks oder?
War das Beispiel, was sie neulich schon auf Twitter gepostet hatten. Man kann seinen BTC Pay Server und Umbrel über einen QR-Code verbinden. Sie haben in der Adressübersicht Paginierung hinzugefügt und weisen da auf benutzte sowie unbenutzte Adressen hin. Und man kriegt beim Anlegen einer Wallet eine Backup-Erinnerung, was ja auch ein recht wichtiges Thema ist.
Absolut, absolut. Also das mit dem Bitcoin-Preis, das muss ich unbedingt mal ausprobieren, was man da nicht alles einstellen kann. Also ja. Steaks sind ja gut und schön. Aber wär schön, das eben auch in Gold oder Kühen oder Salz oder was es nicht alles für Geldarten gab in der Vergangenheit, zu sehen, ja, wie sich Bitcoin da schlägt.
Also Congrats an das Spectre-Team zu auch wieder einem weiteren richtig geilen Release, sehr voll. Und ich habe auch tatsächlich erst durch das Lesen der Release-Notes herausgefunden, dass es eben diese Desktop-App für den Mac gibt, die ich mir dann gleich mal installiert habe. Ich habe echt Schwierigkeiten, überhaupt noch am Ball zu bleiben mit dem, was anderswo passiert. Weil auch wir bei BTC Pay waren nicht untätig und auch gerade kurz vorm Aufnehmen dieser Folge ist die Version 1.0.6.0 erschienen. Und da bringen wir euch animierte QR-Codes, um jetzt auch PSBTs mitzunutzen, und auch den Wallet-Import gibt es darüber. Und dieses Thema animierte QR-Codes ist echt witzig. Also es gibt bisher noch nicht viele Devices, die das unterstützen, aber vor einiger Zeit hat Blockchain Commons dafür so einen Standard rausgebracht und der wurde jetzt direkt erstmal integriert und das ist ja auch so eine witzige Sache, ne? Also dann kommt jemand mit einem Spec daher und es gibt einfach Leute, die haben Bock drauf, das umzusetzen, in dem Fall Cooks, der hat sich das Thema genommen und jetzt gibt es halt schon eine erste Implementierung dessen und diese Iterierungsgeschwindigkeit, die ist im Bitcoin-Space, finde ich, auch so hoch. Und wenn man jetzt dieses Beispiel vom App-Layer nimmt, dann ist das einfach so eine geile Sache, sich sowas anzugucken, ne? Also man hat wirklich zweiwöchentlich das Gefühl, es geht total voran.
Ja, absolut.
Ja. Gut, wo wir gerade schon bei QR-Codes sind, ihr kennt die QR-Codes wahrscheinlich vom Checkout, wenn ihr in BTC Pay zahlt. Und da
Habt ihr, wenn der Verkäufer das anbietet, so wie wir das tun werden, sowohl die Möglichkeit, On-Chain als auch Lightning zu bezahlen? Und bisher musstet ihr da immer dann hin und her switchen. Und dank Rockstar Dev gibt es jetzt quasi eine Vereinheitlichung dessen. Also es wird jetzt nur noch ein QR-Code angezeigt und der funktioniert sowohl für Lightning als auch für On-Chain. Und das Ganze funktioniert darüber, dass in dem Lightning-Standard dafür eigentlich halt schon immer so eine BTC-On-Chain-Fallback-Adresse mit einkodiert war. Und das hat Rockstar nun umgesetzt und an der Stelle auch nochmal wieder Dinge vereinfacht.
Auch nice.
Echt cooles Ding, ja. Freut mich auch sehr. Die neue API, die sogenannte Greenfield API, bietet jetzt auch Unterstützung für Webhooks. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr selber irgendeinen Service laufen habt, bei dem ihr euch über Statusänderungen von Zahlungen informieren lassen wollt, könnt ihr euch da jetzt auch über Webhooks anfunken lassen. Das ist auch eine nette Geschichte so für weitere Integrationen, die man da vielleicht auf Basis von BTC Pay bauen will. Dann kann man den Block Explorer nun einstellen, also aus mehreren Block Explorern auswählen oder auch selber eine URL dafür hinterlegen. Und Sachen, an denen ich recht aktiv mitgewerkelt habe, war, dass wir das Interface für sowohl Payment Requests als auch Pull Requests, Pull Payments komplett überarbeitet haben und da auch so eine Printansicht gebaut haben. Das war so ein Ding, so Eat Your Own Dog Food war da das Mantra, weil ich ganz gerne wollte, dass die Rechnungen, die ich der BTC Pay Foundation schick, auch dann über Pull Payments abgewickelt werden können. Und dazu brauche ich, um am Ende für meinen Steuerberater was zu haben, auch so ein schickes PDF in der Hand. Und da haben wir, wie gesagt, das Interface für überarbeitet und dann gleich auch noch so eine Printansicht gebaut, die einer normalen Rechnung, die der Steuerberater kennt, ähnlich sieht.
Ja, wunderbar. Scratch your own itch, also. So kommen die Features rein.
Richtig, richtig, richtig. Dann haben wir noch das On- und Off-Chain-Wallet-Setup überarbeitet. Das war, muss ich sagen, immer eine so eine Sache, die sehr konvolutet daherkam. Also ich glaube, Leute, die einen Store frisch angelegt haben, haben sich auf der Seite nicht besonders wohl gefühlt. Und das haben wir jetzt mal aufgeräumt und wesentlich freundlicher und intuitiver gemacht. Und machen da dann bei allem, was nach hinten raus jetzt noch passiert, in nächster Zeit weiter. Also da, glaube ich, kann bis Jahresende auch noch einiges an Neuerungen erwartet werden. Und die Lightning Node Statusseite wurde überarbeitet.
Puh, ja. Super nice. Ja, Gratulation von dieser Seite auch an das ganze BTC Pay Server Team. Sind ja immer fleißig. Ich glaube, Rockstar Developer ist nicht wirklich ein Typ. Ich glaube, das sind mindestens zwei oder drei.
Ja.
Der ist ja bei BTC Pay Server aktiv, bei Strike aktiv, überall aktiv, auf Twitter aktiv, auf Telegram aktiv, immer wieder mal auf
einem Podcast. Ja, und er ist ständig in irgendwelchen Livestreams und sowas dabei.
Unglaublich.
Also parallel dazu.
Und eben, wenn man seine GitHub Contribution History ansieht, ist viel grüner kann es nicht werden. Und ja. Unglaublich, was manche Jungs so raushauen. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Und wie du auch gemeint hast, eben ist unglaublich, das zu sehen, was da innerhalb von nur zwei Wochen weitergeht in diesen Open-Source-Projekten. Also jeder, der einmal in einer größeren Softwarefirma gearbeitet hat, der weiß, dass in zwei Wochen so gut wie gar nichts passiert.
Und da finden sonst nur Meetings statt.
Ja, genau. Ist viel effizienter, eben einfach auf Twitter Shit zu posten und alle Meetings sein zu lassen. Und bleibt mehr Zeit zum Programmieren.
Und ich kann es jetzt berechtigterweise auch aus eigener Erfahrung sagen, es macht viel mehr Spaß. Absolut. Was auch mit der Abwesenheit von Meetings zu tun hat.
Ja, apropos Spaß, wir haben noch ein wunderschönes Outro. Ich bin noch hin und her gerissen. Dennis, sollen wir zum Original von Knut selbst verlinken, der diesen Song geschrieben und gespielt hat? Oder sollen wir zum Mashup/nicht ganz Cover von
Pre-Fit-Dance oder wie sie heißt.
Zu der Tanzbahn-Version.
Ja, genau. Also ich glaube, wir verlinken einfach zur Tanzbahn-Version, weil das Original ist da gleich mit eingebettet und ist ja nur einen Klick entfernt. Aber ein wunderschönes Lied von Knut Swanholm geschrieben und aufgenommen. Die Audioqualität ist leider etwas kacke, aber das Lied und der Inhalt und der Text sind super. Und die Tanzbewegungen von der wunderschönen Pre-Fit Dance, falls sie so heißt, die lassen sich natürlich auch sehen. Und anbei gleich die Empfehlung, wer auf diese Videos abfährt, von diese Bauchtanz-Videos. Es gibt da mehrere noch auf Twitter. Einfach auf ihren Account gehen und die Videos raussuchen. Und wem das nicht genug ist, weil Twitter-Videos haben ja eine Maximallänge von 2 Minuten 21 oder sowas in der Richtung, gibt es einen YouTube-Channel von ihr. Da gibt es die 6-Minuten-Versionen, 7-Minuten-Versionen. Also wer einmal wissen will, oder die Bestätigung braucht, dass Zeit wirklich relativ ist, da kann sich diese 6 Minuten reinziehen und eine schöne halbe Stunde verbringen.
Oha.
Musste ich unbedingt loswerden. Ich musste mein Leid mitteilen. Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Hast du dir das tatsächlich 6 Minuten lang angeguckt?
Natürlich. Ich war mir nicht sicher, ob da noch was kommt und wollte nichts verpassen. Und es ist eine gute sich, mentale Übung.
Der Tanz an sich oder für sich genommen ist ja wahrscheinlich noch nicht mal so schlimm, aber in einigen der Videos hat sie ja auch Gesang dabei.
Ich bin ein großer Fan von diesem Mashup. Also Knut seine Stimme, Knut sein Text und da kann dann tanzen, wer will. Das ist dann nicht so tragisch.
Na gut, ja, das bei der nächsten Konferenz erwarte ich dann auch diese Choreografie von Knut vorgetragen.
Ja, ich glaube, das wird sich ganz automatisch einschleichen, dass jeder irgendwie Bauchtanz üben muss bis zur nächsten Konferenz.
Ja, mega, super. Dann vielen Dank, Gigi.
Ja, vielen Dank, Dennis, auch. Nächste Woche dann All-Time-High, höchstwahrscheinlich. Schauen wir mal. Es gibt noch eine Cell-Wall auf 19.000, die noch erklettert werden muss. Aber ich kann jedem weiterhin nur raten, nicht auf den Preis zu schauen. Niemals aufhören, Satz zu stapeln und immer schön die Backups verschlüsseln. Einfach und zweifach und dreifach.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Macht's gut,
bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.
You say without inflation we couldn't get ahead. But here's a proposition, let prices drop instead. The central bankers fool us and markets get the blame. But I've got fuck you money so I can leave the game. My faith in all of our systems eroding because of you. I'm tired of all of your lies and of busting my ass off for you. To save the climate, you need us ducks in line. But you can't change the weather, and you can't change my mind. For I don't need no ruler, and I don't need to vote. Cause I've got fuck you money, and that's the antidote. My faith in all of our systems eroding because of you. I'm tired of all of your lies and of busting my ass off for you. Eroding because of you. I'm tired of all of your lies and of my for you.